2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Am Mikrofon ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen.
Diese Lungenqualle schwimmt nicht im Meer. Sie schwimmt mitten durch die Innenstadt Venedigs. Entlang am menschenleeren Markusplatz.
3 Meter zwischen jedem Schirm und 4 Meter zwischen jeder Reihe. Da kann ich nur noch halb so viele aufstellen. Ans Wasser darf man nur zum Baden. Kein Schwätzchen, keine Menschenversammlung. Man muss gleich wieder zurück auf die Sonne liegen.
Was für ein Europa ist das, wenn Nationen sagen, fahrt nicht nach Italien, da ist es gefährlich. Vielleicht sind wir ja das Land mit der größten Sicherheit.
Italien ist ein sicheres Land, vielleicht sehr viel sicherer als viele andere. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir Italien wieder aufbauen, wenn wir raus sind aus diesem Drama. Und das müssen wir jetzt machen. Europa muss zeigen, ob es das gemeinsame Haus für die europäischen Bürger ist, das es schafft, angesichts einer epochalen Herausforderung eine angemessene Antwort zu geben.
Wir werden als erstes ein paar Flaschen Champagner oder Prosecco öffnen, wenn wir die ersten Wochen überstanden haben. Hoffentlich können wir dann über dieses Abenteuer lachen.
Tja, it's wonderful. Das Land, wo die Zitronen blühen, die Heimat des Dolce Vita oder des Dolce Far Niente. Die Klischees stimmten nie wirklich, waren aber wunderbar dazu angetan, Italien als globalen Sehnsuchtsort zu etablieren. Das Land steckt derzeit in einer seiner schlimmsten Krisen. Fast 35.000 Menschen sind bisher an Covid-19 gestorben. Der Shutdown hat die Wirtschaft erschüttert. Nicht nur die Tourismusbranche kam zum Erliegen. Aber jetzt bewegt sich so langsam wieder was. Der Tag auf Weltreise nimmt Sie heute mit in ein Italien, das den Aufbruch probt. Dabei kann es durchaus auf angestammte Qualitäten setzen, zum Beispiel auf seine Natur. Wir nähern uns dem Land jetzt vom Meer her. Vor der ligurischen Küste der sogenannten italienischen Riviera ist das Leben nämlich deutlich wilder, als man es sich als Badegast womöglich vorstellt.
Das Schiff, mit dem es raus aufs Meer geht, ist ein Zweimaster. Aber es läuft der Motor, damit kommt man leichter zu den Walen 30, 40 Meilen vor der Küste. Sie leben in einem riesigen Meeresschutzgebiet, das von den Inseln der Toskana bis zur französischen Hafenstadt Toulon reicht und im Süden bis nach Sardinien. 8 Wal- und Delfinarten gibt es hier. Die Meeresbiologin Sabine Airol, die beobachtet, zählt, erforscht sie schon seit über 30 Jahren. Noch immer klettert sie hoch auf den Mast, damit sie eine bessere Aussicht hat. Und noch immer ist die energische Frau begeistert wie am ersten Tag.
Delle nostre balene sappiamo sicuramente che questa è un'importantissima area di alimentazione.
Wir wissen, dass das ein wichtiges Gebiet ist, in dem sie sich ernähren, vor allem im Sommer, aber wo sie sich auch fortpflanzen, wo die Kälber zur Welt kommen, denn wir haben Mütter mit ihren Kleinen gesehen. Vor allem der westliche Teil des Schutzgebietes ist attraktiv für die großen Tiere. Im Sommer blühen hier kleinste Algen, die haufenweise Zooplankton anziehen. Davon ernähren sich einige Wale und viele Fische, wie auf einer großen, saftigen Wiese. Zahllose Delfine gibt es, allein 38.000 Streifendelfine schätzen die Forscher. Immer wieder schießen einige neugierig um unser Boot. Die seltenen Cuvier-Schnabelwale bekommen wir nicht zu sehen, vielleicht auch, weil sie mehr als 2 Stunden unter Wasser bleiben können, bevor sie wieder atmen müssen. Auch die Pottwale zeigen sich nicht, ebenfalls Tauchkünstler, die hier auf der Suche nach Riesenkalmaren bis zu 2000 Meter abtauchen.
Noi collaboriamo con moltissime università.
Wir arbeiten mit sehr vielen Universitäten zusammen, denn wir sind seit über 30 Jahren jedes Jahr 4 Monate auf dem Meer. Und so konnten wir viele Daten sammeln und auch Proben, zum Beispiel von der Haut oder der Fettschicht. Und das hat uns erlaubt, zahlreiche genetische und toxikologische Analysen anzustellen. So haben wir wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen, um diese Arten zu erhalten. Wir, das ist Tethys, ein privates Forschungsinstitut, auf Spenden angewiesen. An Bord des Schiffes sind immer auch ein paar zahlende Gäste, Citizen Science, die ein paar Tage bleiben, helfen, die Wale zu identifizieren und zu erforschen. Lorenzo Bordigiani versucht, den Überblick zu behalten. Er ist noch keine 30. Wenn er nicht auf dem Meer ist, forscht er in Schottland an der Universität St. Andrews. Lorenzo ist Spezialist für die Klänge der Wale. Dafür lässt er ein sogenanntes Hydrophon ins Wasser, ein Mikrofon für Unterwasser an einer 200 Meter langen Leine. Damit hört man dann zum Beispiel das Klicken der Pottwale, mit dem sie sich wie Fledermäuse per Echolot in den völlig dunklen Tiefen des Meeres orientieren und mit denen sie auch kommunizieren. Es ist faszinierend, ihren Klängen zuzuhören, denn es ist wissenschaftlich zwar sehr interessant, sie an der Oberfläche zu beobachten, aber so verstehen wir ihre Sprache nicht. Mit der bioakustischen Technologie sind wir in der Lage zu hören, was sie sich sagen. Und dann sehen wir sie, eine Gruppe von Finnwalen. Direkt neben dem Schiff tauchen sie auf, einige sind über 20 Meter lang, ihr Atem klingt gewaltig. Nach dem Blauwal ist das das größte Säugetier der Welt. Auch Sabine Airoldi ist jetzt voll in ihrem Element. Es gibt noch sehr viel zu entdecken. Es wäre gut, wenn wir noch mehr ozeanografische Daten hätten, um unsere Annahmen zu bestätigen. Wir untersuchen Walarten, aber für viele Arten wissen wir fast nichts über ihre Beute. Die Wale sind die Spitze des Eisbergs. Wir müssen nicht nur sie schützen und erhalten, sondern vor allem auch die Umwelt, in der sie leben.
Wir müssen nicht nur die Wale schützen, sondern auch die Umwelt, in der sie leben. Wenn man der Corona-Pandemie, die die ganze Welt in eine veritable Krise stürzt, irgendetwas Gutes abgewinnen will, dann wird immer mal wieder die Umwelt ins Feld geführt. Die erzwungene Entschleunigung habe der Umwelt gut getan. Deutschland wird womöglich seine Klimaziele beim CO2-Ausstoß einhalten. Und in Venedigs Kanälen wurden Delfine gesichtet. Wie nachhaltig solche Veränderungen sind, das sehen wir uns jetzt genau an, am Beispiel Venedig. Elisabeth Pongratz, ARD-Korrespondentin in Italien, ist in dieser Stunde meine sachkundige Begleiterin. Frau Pongratz, das mit den Delfinen hat sich als Ente herausgestellt, aber sind sie denn tatsächlich schön sauber immer noch, die Kanäle in Venedig?
Genau, Sie haben schon angesprochen, sauber, und das waren Sie kurz danach auf alle Fälle, also nachdem sozusagen der Lockdown kam und Venedig ganz einsam da lag, ohne Touristen, ohne Besucher, weil wegen Corona ja niemand mehr kommen konnte, auch keine Kreuzfahrtschiffe, keine Touristen. Und da wurden die Kanäle wirklich sauberer, haben viele auch erzählt. Man konnte also bis zum Boden runterblicken, auch wenn jetzt nicht unbedingt es Delfine waren, aber das war auf alle Fälle besser. Inzwischen ist das Wasser etwas drüber geworden, aber noch nicht so trüb wie sonst.
Das Wasser ist trüber geworden. Heißt das, es sind wieder mehr Touristen da?
Sagen wir, Touristen sind noch nicht viele da, etwas mehr als eben gar keine. Aber natürlich, das Leben hat wieder mehr begonnen, also auch die Venezianer selber. Weil während des wochenlangen Lockdowns ging es in Italien eben gar nichts mehr. Also die meisten mussten zu Hause bleiben. Das war viel, viel strenger als in Deutschland. Und und jetzt sind immer noch sehr, sehr wenige da. Also Venedigs Bürgermeister sagt immer wieder, kommt doch, ist so eine schöne Stadt. Also man erlebt das ganz anders, Venedig, als man es in den letzten Jahren wieder wahrgenommen hat. Da hieß es immer Overtourism, also zu viel. Wie kommen wir da mit diesen Massen zurecht? Jetzt ist es genau andersrum. Naja, es waren auch zeitweise 100% Stornierungen während 3 Monate. Man kann sich ja ausrechnen von einer Stadt, die auch davon lebt, was das ausmacht.
Ja, nun war ja Venedig einer der ganz großen touristischen Hotspots. 30 Millionen Touristen jährlich besuchten die Stadt, gab gravierende Auswirkungen für die Umwelt, aber auch viele soziale Folgen. Sie haben es schon so ein bisschen angesprochen, Venedig hatte eigentlich vor, den Touristenstrom ein bisschen einzudämmen. Die Idee war, wenigstens mal Eintritt zu nehmen für dieses, böse gesagt, Freilufttheater, so wird es ja von manchen genannt. Das ist jetzt verschoben worden, ich glaube, auf das Jahr 2021. Frau Pongratz, wie würden Sie denn die Stimmung in der Stadt gerade einschätzen? Dann doch lieber Touristenmassen als gar keine?
Ja, ich glaube, Ich würde sagen, der goldene Mittelweg ist vielleicht der richtige. Also natürlich, die Massen sind ja auch nicht immer gut für eine Stadt und natürlich auch für dieses Ökosystem dort, weil viele Touristen kamen oder kommen wahrscheinlich wieder mit Kreuzfahrtschiffen. Mhm. Und die haben ja doch auch mehrere negative ökologische Folgen. Die müssen natürlich ganz tief fahren und auch also für die Umweltverschmutzung und natürlich eben auch die Massen. Auf der anderen Seite lebt Venedig auch von den Touristen, von den Besuchern. Also insofern ist es beides. Und diesen Tagespreis, den Sie eben angesprochen haben, der soll eben im April wieder kommen. Also man will diese Touristen einfach ein bisschen mehr lenken. Also dass man...
Sie haben die Kreuzfahrtschiffe angesprochen, da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, weil das war ja sozusagen ein wirklicher Pet Hate, wenn man sich das ansah beim Venedig-Tourismus. Die Leute kommen, essen und schlafen auf dem Schiff, für die Stadt bleiben ein paar Andenkenkäufe und der Müll. Da gab es ja Forderungen, sie gar nicht mehr in die Lagune zu lassen. Hört man davon noch irgendwas?
Momentan eher weniger. Das hängt eben damit zusammen, weil sie ja jetzt ganz andere Probleme haben, die wirtschaftlichen Probleme, aber es ist ja auch ein Projekt am Laufen, das die Stadt schützen soll, ein Hochwasserschutzprojekt und das läuft in diesen Tagen, die Testphase läuft an und da sind auch Schneisen für Kreuzfahrtschiffe vorgesehen, also es ist schon gedacht, dass die wieder kommen sollen, werden sie wohl wieder, aber natürlich die Frage ist, in welchen Maßen und wie stark.
Ja, und wie weit Sie dann überhaupt rein dürfen oder in die Nähe der Stadt können. Das Projekt, das Sie angesprochen haben, das Mose-Projekt, das ist sozusagen eines der ganz langzeitigen Projekte in Venedig. Ich glaube, die ersten Pläne gab es schon in den 80er Jahren. Ein Versuch, die Lagune vor Hochwasser zu schützen mit einer mobilen Barriere, ist ja auch hoch umstritten. Also Umweltschützer laufen dagegen Sturm. Die Idee eines grünen Venedig ist mit diesem massiven Eingriff in die Natur wahrscheinlich nicht zu schaffen, oder?
Ob es zu schaffen ist, muss man beobachten dann. Aber die Gegner sagen natürlich, das System, dieses fragile Ökosystem der Lagune wird völlig aus dem Gleichgewicht geworfen. Und deswegen sind sie dagegen. Auf der anderen Seite, wir erinnern uns, vor der Corona-Pandemie gab es das Hochwasser in Venedig. Ein großes Hochwasser. Und das hat natürlich die Stadt auch große Teile verwüstet. Einmal natürlich wirtschaftlich die Geschäfte überschwemmt, aber auch Sehenswürdigkeiten wie Markusdom wurden wirklich stark beschädigt, auch langfristig. Also auch da kann Venedig nicht sagen, das interessiert uns nicht, das Hochwasser gehört zu der Stadt dazu. Aber wenn es so massiv die Stadt, die Gebäude beschädigt, dann muss man natürlich sich was überlegen. Und da soll eben Mose-Projekt helfen, auch wenn die Gegner nicht davon überzeugt sind.
Das heißt, mit der Flut, ich glaube im November letzten Jahres war sie, und dann noch mit Corona ist Venedig sozusagen zweimal getroffen und vor allen Dingen eben auch der Haupterwerbszweig, der Tourismus. Elisabeth Pongratz, erst einmal bis hierhin herzlichen Dank. Wir sprechen später weiter und wir bleiben in Venedig, kommen zurück zu den Kanälen, allerdings zu den Kanälen der Vor-Corona-Zeit. Unsere Gewährsfrau ist Donna Leon, der aktuelle, mittlerweile 29. Fall ihres Kommissario Brunetti, beginnt genau dort, an einem der Kanäle von Venedig.
Ein Mann und eine Frau näherten sich, ins Gespräch vertieft, dem Ponte dei Lustraferri, schweißgebadet an diesem Nachmittag Ende Juli. Auf der breiten Riva kannte die Sonne keine Gnade. Grelles Licht senkte ihre Rücken und das blendend weiße Pflaster sandte die Strahlen in ihre Gesichter zurück. Am Fuß der Brücke blieben beide plötzlich wie angewurzelt stehen. Im Rio della Misericordia versperrte ein großes Boot allen anderen die Zufahrt in den kleineren Rio dei Lustraferri. Der Wasserpegel dieses kleineren Kanals war nur noch halb so hoch, denn er war auf einer Strecke von 50 Metern durch zwei Spundwände abgeriegelt. Schlamm und eine unappetitliche schwarze Masse waren an den Rändern zurückgeblieben und in der Mitte des Kanals ein breiter, öliger Film. Zwischen der Brücke und der Spundwand lag ein Baggerschiff mit einem Container am Bug, in den die Baggerschaufel den Bodensatz aus dem Kanal entlud. Ein jaulender Dieselmotor saugte das Wasser durch einen dicken, über die Spundwand hängenden Schlauch und spie es auf der anderen Seite wieder aus. Oddio, sagte Kommissario Claudia Grifoni. Ich habe noch nie dabei zugesehen. Wo haben die nur das Geld dafür her? Murmelte Brunetti, während er ihr folgte. Gerade heute hatte im Gazzettino ein langer Artikel über all die Infrastrukturprojekte gestanden, die aus Geldmangel beschnitten oder ganz gestrichen worden waren. Das Nachsehen hatten einmal mehr die Alten, die Jungen, friedliche Bürger, Studenten, Lehrer, ja selbst die Feuerwehr. Wo um alles in der Welt nahm der Bürgermeister Deus ex machina die nötigen Mittel für die Reinigung der Kanäle her?
Tja, Rätsel über Rätsel. Und damit verlassen wir die Lagunenstadt erst einmal Richtung Rom, begeben uns dann auf das Tyrrhenische Meer und landen auf Sardinien. Und dort erwarten uns Hochhäuser. Hochhäuser aus der Bronzezeit. Lisa Weiß über ein rätselhaftes Weltkulturerbe.
Tourguide Federica Pitau öffnet das Tor zum Gelände von Sunoraji. Vor ihr liegen die Mauerreste eines ganzen Dorfes, dahinter eine Ruine, die auf den ersten Blick wie ein riesiger, kegelförmiger Steinhaufen wirkt. Das ist die am besten erhaltene Großnurage ganz Sardiniens, sagt Federica Pitau, hörbar stolz, und erklärt, wie die Nurage früher ausgesehen hat. Ein hohes, turmartiges Gebäude in der Mitte, rundherum weitere, etwas kleinere Türme.
Wenn man provozieren möchte, könnte man sagen, die Nurage sieht aus wie eine mittelalterliche Burg, aber eine aus der Zeit um 1300 vor Christus. Der zentrale Turm war fast 20 Meter hoch.
Heute ist er eingestürzt, aber immer noch 15 Meter hoch. Er besteht aus tonnenschweren, großen Steinen, die ohne Mörtel zusammengefügt wurden, typisch für die Nuragenkultur, die es nur auf Sardinien gab. Wie die Nurage damals mit den Mitteln der Bronzezeit gebaut wurde, ist eines der vielen Rätsel rund um diese Kultur, sagt Federica Pitau. Und auch wofür Sunoraji genutzt wurde, ist immer noch nicht ganz klar.
Es stimmt, es sieht wirklich aus wie eine Festung. Aber es gibt auch Menschen, die nicht daran glauben, dass es eine war. Manche glauben, es war eine religiöse Stätte, weil der Mittelpunkt von allem ein Brunnen ist, in dem noch heute das Wasser unter unseren Augen hervorsprudelt. Und manche sagen, vielleicht war es die Residenz eines Königs, seiner Familie. Oder vielleicht wurde es im Laufe der Geschichte auch für verschiedene Dinge genutzt.
Um zum Eingang zu kommen, müssen Besucher erst einmal außen auf der Nurage nach oben steigen. Der Zugang liegt 7 Meter hoch. Das war nicht immer so, erklärt Federica Pitau. Erst etwa 200 Jahre nach dem Bau wurde die Nurage mit einer Art gemauerten Mantel umgeben, 2,5 bis 3 Meter dick. Warum? Auch das ist unklar. Im Inneren der Nurage muss man dann die 7 Meter wieder nach unten klettern. Es ist eng, die Steinstufen sind uneben und steil. Nichts für Menschen mit Platzangst. Wer das hinter sich gebracht hat, kann die Türme erforschen, sich auf die Suche nach Halbmonden und Kreisen begeben, die Symbole der Nuragenkultur. Und wer genau schaut, der findet sogar den geheimen Raum. Die meisten Besucher sind sich einig, die rund 1,5 Stunden Führung sind schnell vorbeigegangen.
Das Gefühl zu haben, wie wenn man da gelebt hätte, gigantisch. Also toll, das zu erhalten.
Toll, hat mir gefallen. War super interessant. Die Führung war auch ganz, ganz toll. Wirklich hervorragend. Hat mit Sicherheit gelohnt, ja.
Rund 100.000 Besucher aus aller Welt kommen jährlich in den kleinen Ort Barumini, um die Nurage Sunoraji zu sehen, die mittlerweile zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Wem die Führung zu beschwerlich ist, der kann auf eine barrierefreie Nurage ausweichen. Eine, deren Mauerreste im 16. Jahrhundert in ein Haus eingebaut wurden. Das Haus ist mittlerweile ein Museum, die Casa Zapata. Doch bisher ist diese Nurage nur teilweise ausgegraben, sagt Emanuele Liliu, der Bürgermeister der Gemeinde Barumini. Er würde das gerne ändern, würde auch Sunoraji besser erforschen lassen. Allein, es fehlt das Geld.
Wir führen schon seit vielen Jahren keine großen Ausgrabungen mehr durch. Es gibt kein Geld mehr von der Region. 2015 haben wir eine kleine Ausgrabung gemacht, finanziert von der Gemeinde.
Auch Liliu versteht, dass im strukturschwachen Sardinien das Geld knapp ist. Doch das liege auch daran, sagt er, dass die Region zu wenig aus ihren Möglichkeiten mache. Barumini ist beispielsweise schlecht zu erreichen. Öffentlichen Nahverkehr gibt es im Inneren der Insel kaum. Liliu ist überzeugt, mehr Touristen würden mehr Geld für die Region bedeuten und damit auch mehr Geld für die archäologische Forschung.
Die sardinischen Nuraghe. Eine spektakuläre vergangene Kultur, aber das Geld fehlt für weitere Forschungen. Und das war im strukturarmen Süden, mal unabhängig von den erwünschten Touristen, schon immer knapp. Elisabeth Pongratz, ARD-Korrespondentin in Rom. Die Covid-19-Pandemie hat jetzt mehrheitlich den ansonsten eher begünstigten Norden getroffen. Dort sind die meisten Todesopfer zu beklagen. Der Süden ist bisher relativ glimpflich davongekommen. Verändert das eigentlich das Verhältnis der Landesteile zueinander?
Also am Anfang war das Verhältnis auf alle Fälle sehr angespannt. Sie haben es angesprochen, im Norden ist ja die Epidemie ausgebrochen, ganz, ganz stark. Süden war nicht betroffen, aber viele sind von damals von den Norden in den Süden gefahren. Sie wollten eben dahin, dann wurde aber das Land alles abgeschlossen. Also da gab es schon, sagen wir mal, Verstimmungen. Insgesamt würde ich aber sagen, hat sich das Verhältnis nicht verändert. Der Süden profitiert ja auch wieder vom wirtschaftsstarken Norden. Insofern hat sich das, würde ich sagen, generell wieder eingerenkt.
Es gab aber schon Kritik daran, dass im Norden das Gesundheitswesen eben privatisiert worden ist und es deshalb unter anderem auch Schwierigkeiten gegeben habe. Der Norden wird ja von der Lega in der Hauptsache regiert.
Ja, also das Gesundheitswesen ist in den vergangenen Jahren privatisiert worden. Es wurde gespart, sehr, sehr gespart. Und das hat sich eben bei der Pandemie gezeigt, dass es nicht darauf vorbereitet war. Also Italien, gerade dort, war völlig überfordert. Dann gab es auch mehrere Fehlentscheidungen, vor allem, dass man ältere Menschen, die erkrankt waren, auch in Altenheime gebracht hat. Man hat es zu deren Zeitpunkt einfach nicht abgesehen. Man konnte nicht genau sehen, okay, was dieses Virus wirklich ist, wie ansteckend es ist, aber es war natürlich fatal. Auch an anderen Stellen hat man vieles falsch eingeordnet und man war einfach überfordert. Und das führte natürlich zu all dem und was Sie eben angesprochen haben, da hat sich es eben gezeigt und das soll jetzt alles aufgearbeitet werden. Viele Angehörige haben Strafanzeigen gestellt bei der Staatsanwaltschaft, weil sie eben wollen, dass dem nachgegangen wird, woran lag es wirklich, wer muss die Verantwortung tragen und eben auch das Gesundheitssystem, aber auch viele andere. Das soll eben jetzt alles aufgearbeitet werden.
Wie weit ist denn da die italienische Regierung selber im Fokus? Die Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten, wie hat die sich in der Krise geschlagen?
Also in der Krise haben sie gehandelt. Sie haben gehandelt. Das ist... Eigentlich müsste man meinen, das ist selbstverständlich, aber es ist nicht immer so. Also sie haben nicht lange diskutiert, sondern es wurde was getan, vor allem Conte, also die Regierung. Es gab wahnsinnig viele Dekrete, also von Conte eben, weil die Begründung war immer, wir müssen jetzt schnell handeln und das war sicher auch das Richtige, man musste ja was tun. Dann im Laufe der Zeit kam dann schon die Kritik, dass eben das Parlament quasi ausgeschaltet wird, weil eben natürlich, wenn das Ganze durchs Parlament geht, dann dauert das alles viel länger. Und als dann der Lockdown zu Ende war, also Anfang Mai und so langsam das Leben wieder begonnen hat, hat auch das politische Leben wieder begonnen, sprich der Streit, die Diskussionen, die Auseinandersetzungen. Also da ist dann wieder alles hochgekommen, was vorher eigentlich schon immer gang und gäbe war.
Darüber reden wir sicherlich gleich nochmal. Es gab ja auch italienische Hilfsprogramme, Cura Italia, Italien heilen. Ist denn das Geld schon bei den Bedürftigen angekommen?
Es gibt verschiedene Programme. Cura Italia, das Zentrale, das Sie angesprochen haben, umfasst also mehrere Hilfen. Ganz zentral auch Kurzarbeitergeld. Das heißt, die Unternehmen, wo ja eben gar nichts mehr ging und damit auch die Mitarbeiter auch kein Geld mehr bekommen haben, die können eben auch so ähnlich wie in Deutschland Kurzarbeitergeld beantragen und es bekommen. Tatsächlich ist das Geld bei vielen nicht angekommen. Erst heute gab es wieder eine Meldung, 2 Millionen warten noch darauf. Auch am Anfang ganz, ganz schleppend, ewig lang gedauert. Dann kamen so bröckelweise, scheibchenweise kam das Geld, aber tatsächlich viele haben es immer noch nicht.
Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Opposition. Sie haben es eben schon angesprochen. Erstmal haben sich also gerade auch rechte Populisten eher ruhig verhalten. Da tut sich aber mittlerweile wieder was, oder?
Ja, sie haben sich ruhig verhalten, weil letztendlich, ja, man musste, sagen wir, das ganze Land musste mit dieser Herausforderung umgehen. Es hat tatsächlich auch Italien als Nation zusammengeschweißt, weil eben diese Diese Herausforderung, also dieses Virus, das ja wirklich alle so massiv bedroht hat oder betroffen hat, hat auch zusammengeschweißt auf der anderen Seite. Aber wenn Sie eben das ansprechen, hat natürlich die Opposition dann jetzt gerade auch immer verstärkter, sucht sie natürlich, okay, wie ist die Regierung falsch damit umgegangen? Sie sagt natürlich, das ist vieles überzogen, wir müssen an die Wirtschaft denken. Also ihr habt nicht richtig gehandelt oder tut es jetzt nicht. Da gibt es jetzt also einiges Konfliktpotenzial.
Ja, die Lega beispielsweise, die hat sich ja vor einem Jahr ziemlich genial aus der Regierungsverantwortung selber rausgekickt. Ja. Wie reagiert sie denn darauf? Also haben rechte Populisten im Moment dann auch wieder Aufwind?
Also sie haben, sagen wir natürlich, sie haben ihre Anhänger, ohne Frage. Es gibt auch immer wieder Demonstrationen. Erst am letzten Samstag ist eben die Lega, die Fratelli d'Italia, auch eine ganz, ganz starke Macht, Forza auch von Berlusconi, sind gemeinsam aufgetreten, haben demonstriert und haben gesagt, so, hier seht ihr die Mannschaft, die die nächste Regierung sein wird. Also man geht da mit Selbstbewusstsein ran und sie haben schon auf alle Fälle Zustimmung. Aber sie müssen natürlich auch schauen, was können sie jetzt wirklich kritisieren. Und das ist vor allem eben der Umgang mit Corona in wirtschaftlicher Hinsicht, also wo halt vieles dann doch nicht richtig läuft. Dann natürlich auch Conte tritt schon sehr, sage ich mal, so wie als ein Einziger auf, also nicht so auf einer breiten Basis. Also da versuchen sie anzusetzen.
Ein anderer Ansatzpunkt der Opposition in Italien ist ja auch die EU. Also sie sind da traditionell eher kritisch. Jetzt wird aber demnächst womöglich ziemlich viel Geld von der EU kommen. Also der Recovery Fund wird in den nächsten Wochen beraten. Ein Aufbauprogramm, wie es jetzt aussieht, gigantische 750 Milliarden. Italien wird da einen großen Anteil womöglich erhalten. Ein grünes, ein digitales Aufbauprogramm soll es werden, Ministerpräsident Giuseppe Conte hat da schon einige Pläne. Wie sehen die aus?
Also Conte hat erst heute ganz frisch seine Pläne für ein, sag ich mal, ganz großes Reformprojekt vorgestellt, das er in der Nacht mit dem Kabinett entschieden hat. Das betrifft also die Wirtschaft natürlich vor allem, aber auch die Behörden, die Bürokratie. Also es ist breit gefächert. Es soll vor allem Italien modernisieren. Es soll beispielsweise Ausschreibungen sollen schneller passieren. Es sollen Infrastrukturprojekte endlich umgesetzt werden. Auch die Bürokratie soll verschlankt werden. Sie behindert ja oft sozusagen den Aufschwung. Also das ist ein Dekret, was jetzt eben verabschiedet wurde im Kabinett, muss dann ins Parlament gehen. Umfassend aber oder darauf basierend haben die Regierungsmitglieder mit Experten von außerhalb, von der Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft, mehrere Tage sind sie zusammengesessen und haben als Generalstaaten benannt, überlegt, okay, wo müssen wir ansetzen, wo muss das Geld reinfließen? Sie haben es angesprochen, Digitales. Da hat Italien großen Nachholbedarf, erneuerbare Energien, auch da soll Geld reinfließen. Es sind viele Ideen, viele Konzepte, nur das Konkrete, das wird eigentlich vor allem im September erwartet.
Ja, und der Recovery Fund muss auch erst einmal abgesegnet werden. Da gibt es ja innerhalb der EU auch noch die eine oder andere Opposition. Elisabeth Pongratz, vielen Dank erstmal. Wir sprechen uns gleich weiter. Erst einmal kehren wir aber zurück an den Kanal in Venedig, der so überhaupt nicht touristentauglich ausgebaggert wird, beobachtet von Kommissario Brunetti und seiner Kollegin.
Da donnerte es so laut, dass sie sich die Ohren zuhielten. Der Bagger hatte sein schwarzes Riesenmaul für eine Verschnaufpause aufs Deck des Bootes fallen lassen. In der Führerkabine war ein Mann in dunkelblauem Overall zu erkennen, der, eine Zigarette im Mundwinkel, mit beiden Händen die Knöpfe und Hebel der Maschine bediente. Wie sehr hatte Brunetti sich früher gewünscht, selbst einmal eine solche Arbeit zu haben. Fast wie ein Spiel, aber mit so viel Macht. Grifoni wirkte nicht minder gebannt. Auch wenn die Stadt wohl kaum eine Frau als Kranführer einstellen würde, und schon gar nicht eine Neapolitanerin. In stillem Einvernehmen liefen sie ganz über die Brücke hinüber und beobachteten von der anderen Seite aus, wie die zusammengebissenen Zähne vom Deck aufschwebten und der Bagger schließlich über dem Kanal sein grässliches Maul aufriss und die Zähne im Wasser versenkte. Der Mann betätigte einen Hebel, der mächtige Stahlarm schwenkte ein kleines Stück nach rechts, ruckelte und kam dann aus der schmutzigen Brühe ans Licht. Wasser troff in den Kanal, dann schwenkte das Maul zum Bug des Boots, wo bereits ein ganzer Berg schlammigen Unrats lag. Die Zahnreihen klappten auf und der Schrott klirrte und schepperte auf den Haufen. Erst jetzt bemerkten sie einen zweiten Arbeiter, der mit einer Schaufel auf der Riva stand. Sobald der Bagger abschwenkte, ging dieser über ein Brett an Bord und schippte die Abfälle auf einen Haufen. Verrottende Plastiktüten voller Flaschen, ein kaputtes Radio, einen Fahrradreifen und andere, zur Unkenntlichkeit vergammelte Gegenstände. Plötzlich sprang der Baggerführer auf, stieg die Sprossen hinunter an Deck und spähte über den Bootsrand.
Tja, da wird wohl etwas im Kanal gefunden, das dort nicht hingehört. Der fiktionale Tod zwischen zwei Buchdeckeln, das ist das Kerngeschäft von Donna Leon. Ein Tod, der das Zeug hat, durchaus real zu werden, dem gehen wir jetzt nach. Es geht um Vulkanismus und es geht Richtung Vesuv. Aber nicht der Vulkan selbst führt zur Besorgnis bei den Fachleuten, sondern die ihm nur wenige Kilometer vorgelagerten phlegräischen Felder. Jan Kitzler nimmt uns dorthin mit.
Die phlegräischen Felder am westlichen Rand von Neapel sind einer der gefährlichsten Vulkane der Welt. Und das größte Problem ist vielleicht, dass man es ihm nicht ansieht. Während sich der Vesuv 10-12 Kilometer weiter östlich als gewaltiger Kegel erhebt, sind die phlegräischen Felder unscheinbar. Zwar gibt es in Pozzuoli ein paar sogenannte Fumarolen, also Stellen, an denen zischend Gas austritt. Zwar gibt es Stellen, an denen der Boden besonders heiß ist oder wo brauner Schlamm vor sich hin brodelt. Niedlich sieht das aus. Aber es gibt auch in den phlegräischen Feldern Zeichen, die darauf hindeuten, dass es wieder einen großen Ausbruch geben könnte, irgendwann. Die Gegend ist dicht besiedelt und die Menschen sind nicht vorbereitet, sagt Giuseppe Joffredo, der hier Führungen macht. Die größte Sorge ist, dass wir aus Neapel, Pozzuoli, den phlegräischen Feldern, trotz der Warnzeichen anscheinend auf den Ernstfall nicht vorbereitet sind. Das kann ein Problem sein, denn auch der Evakuierungsplan, den sie für den Vesuv veröffentlicht haben, ist lückenhaft. Und das könnte Probleme machen, wenn es ernst wird. Das Gebiet der phlegräischen Felder hat einen Durchmesser von rund 12 Kilometern. Vulkanologen sagen, darunter schlummert die Caldera, einer von 20 sogenannten Supervulkanen weltweit. Zwei Drittel dieses Supervulkans sind unter Wasser, unter dem Golf von Neapel. Man weiß, dass es hier schon fürchterliche Ausbrüche gab. Vor 39.000 Jahren den schlimmsten, den Europa jemals erlebt hat, und dann nochmal vor rund 14.000 Jahren. Beim bislang letzten Ausbruch im Herbst 1583 ist quasi über Nacht der Monte Nuovo, der neue Berg, entstanden, immerhin 133 Meter hoch. Die Menschen leben hier mit dem Vulkan und mit den Zeichen, die er gibt. In der Vulkanwarte in Neapel werden die phlegräischen Felder rund um die Uhr überwacht. Verantwortlich ist dort Francesca Bianco. Bei den phlegräischen Feldern sind wir besonders wachsam. Es gibt nämlich einige Parameter, die wir überwachen, die Anomalien zeigen. Sehen Sie diese ansteigende Kurve? Das ist die sich hebende Erde. Seit 2005, 2006 beobachten wir, dass sich die Erde langsam anhebt. Um bis jetzt etwa 45 Zentimeter in 10 Jahren.
In 10 Jahren.
Das ist hier nicht viel. In den 80er Jahren war die Erde innerhalb von 2 Jahren schon mal um 2 Meter angestiegen. Damals mussten 50.000 Menschen evakuiert werden. So klingt es, wenn die vielen kleinen Erdbeben, die sie in Neapel messen, bestimmte Werte übersteigen. Dann wird noch einmal genau hingesehen. Nicht nur Erdbeben werden gemessen, auch die Bodentemperatur oder die Gase, die in den phlegräischen Feldern austreten. Francesca Bianco sagt, dass auch dort gerade nicht alles normal ist. Der Austritt von CO2, sei es bei den Fumarolen, sei es in der Erde, hat sich sehr stark erhöht. Das ist nicht normal. Und auch der Kohlenmonoxidanteil ist angestiegen. Ein Zeichen dafür, dass die Temperatur im System ansteigt. Und in den Fumarolen gibt es auch mehr Teile, die von der Magma stammen. Trotzdem, gerade weil die phlegräischen Felder so gut überwacht werden, glauben sie hier in Neapel, einen Ausbruch mit so viel Vorlauf vorhersagen zu können, um die Menschen in Sicherheit zu bringen. Und ein Ausbruch könnte heftig werden, mit Folgen in weiten Teilen Europas. Doch auch Giuseppe Joffredo, der mit dem Vulkan lebt, gibt erst einmal Entwarnung. Die Erde hebt sich und von 4 Warnstufen sind die phlegräischen Felder jetzt bei Stufe 2. Das ist nicht wenig, wenn man bedenkt, dass es bei Stufe 3 schon erste Evakuierungen geben könnte. Aber trotzdem, wenn man sich die letzten Daten anschaut, dann besteht keine unmittelbare Gefahr. Seit 2012 schon gilt die 2. Warnstufe. Sie müssen hier diesen Supervulkan weiter im Auge behalten und hoffen, dass er halbwegs ruhig bleibt.
Ein unterirdischer Supervulkan in der Nähe des auch nicht für seine durchgängige Ruhe bekannten überirdischen Vesuv. Der Tag auf Weltreise heute in Italien, und vom Vesuv geht es jetzt immer weiter Richtung Süden an Pompeji vorbei. Und kurz bevor man ins Meer stürzt, ist man an der Amalfiküste. Elisabeth Pongratz, ARD-Korrespondentin in Rom, Sie waren vor kurzem da. Amalfi ist eine der beliebtesten Urlaubsregionen in Italien. Die Menschen dürfen wieder reisen. Kommen Sie denn auch?
Ja, diese Region ist sicher eines der beliebtesten, auch der schönsten, wenn man so dran denkt, an die Buchten und die Zitronenbäume. Und sie kommen ganz, ganz langsam, aber nicht mehr von überall her, weil vor allem Amerikaner, auch Japaner, Chinesen kamen üblicherweise in diese Region und die kommen natürlich nicht. Nichtsdestotrotz hoffen sie, dass aus Europa auch immer mehr kommen. Also die Gemeinden, die Orten dort bereiten sich darauf vor, haben auch extra Strandmanager für die freien Strände dort eingestellt und hoffen, dass zumindest auch im August, September wieder Touristen kommen.
Und bisher sind also, höre ich raus, noch nicht so viele gekommen. Was bedeutet das für die Region? Tourismus ist ja in Italien einer der wichtigsten Wirtschaftszweige überhaupt.
Ja, das ist genau das Problem und darüber sprechen sehr, sehr viele in Italien, auch die Medien, aber man hört immer wieder. Und gerade im Juni beginnt normalerweise die Feriensaison und die sieht hier natürlich ganz anders aus. Zum einen, weil viele Hotels auch gar nicht aufmachen konnten. Sie wussten nicht genau, okay, unter welchen Regeln dürfen wir aufmachen. Das war am Anfang so. Jetzt zum 1. Juli haben schon viele aufgemacht, aber eben die Touristen bleiben aus. Das heißt, an den Stränden gibt es in vielen Gegenden große Einbrüche. Wie gesagt, sie hoffen einfach, dass in den Monaten August, September wenigstens noch sich das etwas verbessert. Wobei man sagen muss, in manchen Gegenden wiederum sind die Italiener auch unterwegs. Also jetzt hier gerade in der Nähe von Rom sind manche Orte ausgebucht. Das liegt aber daran, dass natürlich auch die Italiener auch nicht weit wegreisen, also diejenigen, die sich's leisten können und dann eben in der Nähe in den Urlaub gehen.
Nun gibt es ja auch immer mal wieder Corona-Hotspots in Italien selbst. Mhm. Vorbei ist die Krise nicht. Also wirklich sicher sich auf einen Neuanfang vorbereiten, ist wahrscheinlich schwierig.
Also das schwelt, wie auch in Deutschland, wie überall. Es tauchen immer wieder Gegenden auf, eben wo dieses Virus auftaucht, wo sich Menschen infizieren. Und da wird aber relativ rigoros gesagt, das geht gar nicht. Also da werden alle Versuche gestartet, um das einzudämmen, also dass es quasi abgeschlossen wird. Oder man hat auch überlegt, dass Menschen, die eben nicht bereit sind, in Quarantäne zu gehen, dass die quasi ins Gefängnis kommen können. Mhm. Also da wird sehr genau beobachtet und man versucht das von Beginn an einzudämmen und auch entsprechend vorzugehen.
In dieser ungewissen Zeit scheint ja im Norden des Landes sozusagen ein Symbol für Wiederaufbau zu entstehen. Die Autobahnbrücke von Genua, vor 2 Jahren zusammengebrochen. 43 Menschen sind bei der Katastrophe gestorben. Demnächst wird der Nachfolgebau eingeweiht. Wie wird das in Italien wahrgenommen?
Also man könnte fast sagen, es ist so ein kleines Symbol. Also ich will es jetzt nicht übersteigern, weil es ja eben Anfang August sein soll, ist noch ein bisschen hin. Aber natürlich taucht es auf als Thema, weil damals natürlich der Einsturz, das war fürchterlich, wir erinnern uns alle eben, und hat natürlich auch zu Empörungen geführt und auch eben die Frage, genau, wie konnte das passieren, wer trägt die Verantwortung, die natürlich nicht geklärt wurde bis heute. Und da natürlich dieses Bauwerk in dieser kurzen Zeit, in 2 Jahren, das ist eigentlich unvorstellbar in Italien, aber man hat tatsächlich Sonderkommissar eingesetzt, eben so, dass das alles, die Genehmigung und der Bau, alles ganz schnell ging. Also es ist schon ein Zeichen der Hoffnung und auch der Solidarität.
Ja, es ist ja auch ein ganz besonderes Bauwerk von dem Star-Architekten Renzo Piano. Ich habe mir mal Bilder im Internet angesehen, also eine ganz besondere Brückenarchitektur. Da wird auch der Toten gedacht tatsächlich, der 43 Toten, die eben bei der Katastrophe, also der Menschen, die dort umgekommen sind, die damals ihre Unterkunft verloren haben, das waren 250, die Brücke geht ja über dicht besiedeltes Gebiet. Haben die wieder eine Kompensation erfahren?
Ja, also die meisten haben eben Wohnungen bekommen und konnten woanders unterkommen.
Ist denn dieses Bauwerk, diese wahnsinnig elegante Brücke, würden Sie sagen, ist das so ein Zeichen der Hoffnung? Also Genuas Bürgermeister spricht ja sogar vom neuen Italien.
Ja, also ob es gleich das neue Italien ist, aber Zeichen der Hoffnung und glaube Zeichen der Solidarität. Also so hat es jedenfalls Renzo Piano ausgeführt. Er hat auch hier in einem Fernsehsender ein Interview gegeben. Das wurde auch immer wieder wiederholt. Und da hat er selber eben von einem Akt der Solidarität gesprochen, dass er auch an sein Land geben will, natürlich auch jetzt bedingt durch Corona, weil Corona hat uns ja dieses Social Distancing, soziale Distanz gezeigt. Und Piano meint eben, diese Brücken sind ja ein verbindendes Bauwerk. Das ist so, und das passt natürlich gerade auch jetzt in Genua. Und drum hat er auch gesagt, also er möchte da die Menschen zueinander bringen und natürlich gleichzeitig in dieser Schnelligkeit mit diesem schönen Bauwerk eben für Italien als Symbol der Hoffnung geben.
Vielen Dank, Elisabeth Pongratz. Von der ultra-eleganten Autobahn jetzt zu einer Fortbewegungsart für Menschen, die es eher gemächlich lieben und die mit diesem Gefährt auf Sizilien nicht nur eine Strecke, sondern auch verschiedene Zeiten bereisen. Einsteigen bitte.
Frühmorgens geht es los in Palermo Centrale. Der Schaffner heißt Daniele Fuccarino. Buschige Augenbrauen und ein grauer Bart. Der Mann sieht aus, wie sich Kinder einen Kapitän vorstellen. Das ist ein historischer Zug aus den 30er Jahren. Diese Waggons sind aus dem Jahr 1933. Sie haben Holzsitze, wunderschön. Heute hergestellt würden sie ein Vermögen kosten. Ich finde sie sehr bequem, denn sie haben eine ergonomisch geformte Lehne. Rund 3 Stunden dauert die Fahrt. Normalerweise verkehren auf der Strecke gewöhnliche Triebwagen, wie sie auch andernorts in Italien im Nahverkehr eingesetzt werden. Der historische Zug ist deutlich langsamer, mit weniger als 50 Stundenkilometern. Immer wieder muss die Lokomotive halten, um moderne Züge vorbeirauschen zu lassen. Die Fahrgäste sitzen in sogenannten 100-Türern. Das sind Bahnwaggons, in denen jedes Abteil eine eigene Außentüre zum Einsteigen hat. Daniele kennt hier jede Schraube. Er war an der Restaurierung der alten Wagen beteiligt. Das ist sein Hobby. In der Freizeit, vor allem am Samstag, trifft er sich mit Gleichgesinnten, um in Palermo alte Eisenbahnen auf Vordermann zu bringen. Wir sind Fans, wir haben eigentlich ganz andere Berufe, aber auch eine Leidenschaft für die Eisenbahn. Für eine Eisenbahn, die es nicht mehr gibt und die wir am Leben erhalten. Weil die Hobby-Eisenbahner die alten Züge nicht nur herrichten, sondern auch wirklich auf die Strecke bringen, stilecht gekleidet, versteht sich. Das ist eine Uniform aus den 50er Jahren, die haben wir nachnähen lassen. Auch die Knöpfe sind nachgemacht. Wir geben unser Bestes. Die Fahrgäste kommen sich vor wie in einer Filmkulisse und finden es einfach prima. Die sind ganz anders als die normalen Züge. Ein magischer Zug, eine antike Eisenbahn. So ist man früher gereist. Das ist der Zauber dieser Züge. Um dann noch anzumerken, dass das Zugfahren gerne immer so sein könnte.
Sì, per me sì, potremmo tornare di nuovo nel passato e ricominciare con queste vetture. Quello mi piace.
Zuerst nach Osten und dann in Richtung Süden führt die 144 Kilometer lange Strecke quer durch Sizilien von der Nord- an die Südküste der Insel. Die Gleisverbindung zwischen der sizilianischen Hauptstadt und Porto Empedocle ist die älteste Bahnstrecke der Insel. Sie wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut, um Palermo mit den Schwefelabbaugebieten und dem einstmals sehr wichtigen Güterumschlagplatz im Süden zu verbinden. Eine längst vergangene Zeit, die plötzlich wieder lebendig zu werden scheint, meint Tiziana, die in Palermo und Berlin zu Hause ist.
Es geht um eine Reise von A nach B, aber um eine Reise in der Zeit. Weil wenn man in einen Zug aus den 30er Jahren fährt, es ist auch eine Reise in der Zeit.
Ein Sprung in die Vergangenheit, meint eine andere Mitfahrerin.
Und du von el passato.
Erst recht, wenn dann auch noch das antike Erbe Siziliens ins Spiel kommt. Kurz nach Agrigent passiert der Zug das berühmte Tal der Tempel. Eine der faszinierendsten archäologischen Stätten Italiens, hinter einem intensiv duftenden botanischen Garten gelegen. Allein der wäre eine Reise wert. Gleich danach geht es steil abwärts nach Porto Empedocle. Der Hafen hat seine besten Zeiten längst hinter sich, erklärt Sabato Garciullo von der italienischen Eisenbahnstiftung. Das hier war ein sehr wichtiger Güterbahnhof, einer der wichtigsten in Süditalien. Von 1870, 100 Jahre lang, ein wichtiger Verkehrsknoten. Dann kam der Niedergang und die Schließung, doch die Schönheit ist geblieben. Mit viel ehrenamtlichem Engagement wurde der alte Bahnhof in den vergangenen Jahren liebevoll restauriert. Das Bahnhofsgebäude und die Gleisanlagen sehen aus wie anno dazumal. Sogar die alten technischen Gerätschaften wurden wieder in Betrieb genommen. Weichen, Anzeigetafeln, Telefone, alles originalgetreu rekonstruiert. Sehr zur Freude von Menschen, die am eigenen Leib erfahren wollen, wie das war in der guten alten Zeit der Eisenbahn.
144 Kilometer in 3 Stunden von Palermo nach Porto Empedocle auf Sizilien. Tassilo Forchheimer hat uns an der Fahrt teilnehmen lassen. Tja, die gute alte Zeit, die bei näherem Hinsehen dann immer nicht so wirklich gut war. Elisabeth Pongratz, als Sie Ihren Posten als ARD-Korrespondentin in Rom aufgenommen haben, kamen Sie auch in eine ganz besondere Zeit, die letzten Tage des absoluten Lockdowns in Italien. Wie hat man sich Rom in dieser Zeit vorzustellen?
Rom war ganz still. Also das war unglaublich, weil wer Rom kennt, und ich war ja vorher viele Male hier, also es war still, es war niemand auf den Straßen zu sehen, fast niemand, aber wirklich, und das war eine ganz seltsame Stille. Ich bin eben auf Straßen gelaufen, wo normalerweise der Verkehr tobt. Ich war natürlich dann auch an Sehenswürdigkeiten, aber bin einfach durch die Straßen gegangen. Und es war ganz seltsam, weil man würde meinen, das ist ja schön, wenn man ganz allein in so einer tollen Stadt unterwegs sein kann. Aber tatsächlich war es ganz seltsam. Es war komisch. Also ich habe mir irgendwie gedacht, eine Stadt lebt ja von den Menschen. Auch wenn sie vielleicht manchmal einem zu viel sind, aber da habe ich gemerkt, die Stadt ist nur dann wirklich eine lebenswerte Stadt, wenn auch Leben in ihr drin ist. Und das war eine sehr spannende Erfahrung.
Nun hatten die Italiener ja eine ganz andere Härte auszuhalten als wir zum Beispiel. Die Italiener durften wirklich so gut wie gar nicht raus aus ihren Wohnungen, nur zum Einkaufen, kaum mal ein bisschen Sport, die Schulen waren zu. Haben Sie einen Eindruck davon, wie die Menschen damit umgegangen sind, also wie sie das ausgehalten haben?
Es war für viele sehr, sehr schwer. Und insofern haben sie es schwer ausgehalten. Sie haben aber Möglichkeiten gefunden, hatten wir ja in Deutschland auch sehr mitbekommen, eben die am Anfang die Musik auf den Balkonen, dass sie gesungen haben. Sie haben also immer einen Weg gefunden, zueinander zu finden, auch über den Abstand, also in Innenhöfen. Und auch in der Wohnung, wo ich bin, also in dem Haus, da haben die am Anfang auch immer noch am Abend um 18 Uhr ungefähr Musik angemacht. Manche sind rausgekommen, ältere Menschen, auch Familien, und haben sich einfach gesehen, würde ich sagen, so eine andere Art des Beieinanderseins. Und das war sicher eine Möglichkeit, viel natürlich telefoniert, gechattet, aber dann eben, als das Leben wieder losging, also als ich rausgehen konnte, hatte ich schon das Gefühl, jetzt geht es so ein bisschen aufatmen da. Also jetzt kommt wirklich wieder, jetzt haben wir das vielleicht geschafft.
Wie waren denn Ihre ersten Wochen als Korrespondentin? Also in ein Land zu kommen, in dem man sich erstmal kaum bewegen kann, ist ja wohl eher der Albtraum für einen Journalisten, oder?
Das ist eine ungewöhnliche Herausforderung. Gut, der Journalist, der beobachtet natürlich gerne und analysiert gerne. Also insofern kann ich sagen, okay, wow, dass ich das miterleben konnte, ist natürlich schon toll. Auf der anderen Seite wusste ich auch, mein Gott, die Menschen, eben, was müssen die jetzt aushalten? Die Herausforderung ist sicher, dass man natürlich niemand treffen kann auch. Also ich habe natürlich schon telefoniert, aber so mal schnell mit jemandem sich verabreden und eben so nach der Stimmung zu fragen, das war nicht möglich. Ich musste auch in einer, sage ich mal, in einer Quarantäne light sein, also Fieber neu ermessen, morgen dann eben nicht mit Personen in einem Raum sein und so weiter und so fort für die ersten 2 Wochen. Also das war schon eingeschränkt. Ja, aber würde ich sagen, so natürlich schon etwas, was mich auch prägt.
Jetzt bleiben Sie ja ein bisschen länger in Rom. Ja. Auf welche Themen bereiten Sie sich denn vor? Also wenn Sie jetzt mal fundiert in die Glaskugel gucken, Wirtschaft steht wahrscheinlich erstmal im Vordergrund, oder?
Genau. Ja, diese Themen sind natürlich alle von der Corona-Pandemie geprägt. Also die diktiert letztendlich die Themen. Und das ist eigentlich überhaupt nicht zum Lachen, weil das ist wirklich ganz, ganz schwer. Italien war ja schon vor der Corona-Pandemie schon ein gebeuteltes Land, sag ich mal, oder es war sehr hoch verschuldet. Und jetzt dreht sich vor allem um die Wirtschaft, wie es wieder also in Fahrt kommt. Viele Menschen haben keine Arbeit, werden wohl auch in nächster Zukunft keine bekommen. Die Unternehmen konnten nicht arbeiten. Also das ist natürlich das Thema schlechthin. Dann natürlich auch die ganzen sozialen Bedingungen. Also viele Italiener sind jetzt auch auf Essensgutscheine angewiesen, auch im reichen Norden, auch in Mailand gibt es sowas natürlich auch, das ist auch mehr. Vor allem die Jungen, die sind vorher viele auch aus Italien weg, weil sie eben zwar gut ausgebildet sind, aber nicht den Job bekommen, der für sie eben geeignet ist, auch oft unter schlechten Bedingungen. Die trifft es natürlich jetzt noch mehr. Da wird sehr viel drüber diskutiert. Insofern ist dieses Reformprojekt oder diese Projekte sehr, sehr wichtig, dass man da auch eben auch an die Jüngeren denkt. Ja, und klar, Schulen, das ist auch Ausbildung, kommt auch immer wieder, Digitalisierung. Also letztendlich alles, was das Land fit für die Zukunft macht, das wird Italien in den nächsten Jahren ganz, ganz stark beschäftigen.
Wobei eben die soziale Lage im Moment alles andere als einfach ist. Genau. Die Politik wird sie auch beschäftigen. Im September sind Regionalwahlen. Wie wird sich die Corona-Krise und ihr Management darauf auswirken?
Ja, die Regionalwahlen hätten eben vor der Pandemie stattfinden sollen oder genau in der Zeit. Also deswegen wurden sie jetzt auf September verschoben. Und da stellen sich viele Parteien, vor allem die Oppositionsparteien, also die Lega, die eben die rechten Parteien drauf ein. Sie haben auch gemeinsame Kandidaten schon festgelegt. Und da ist schon die Frage, wie eben die Parteien aus den Wahlen hervorgehen, weil sie wiederum natürlich die Regierung konnte auch andere Regierungen unter Druck setzen können. Und dann ist da wieder natürlich die Frage, okay, wie geht es dann weiter mit den Reformen, mit den Projekten? Also ist das wirklich langfristig oder wackelt halt immer die Regierung? Also muss sie Angst haben, dass sie wieder auseinanderbricht? Sie haben es ja angesprochen, vor einem Jahr ist ja das schon gewesen, also dass eben die Conte-Regierung Conte II kam. Also das spielt immer natürlich eine Rolle. Und
da werden wahrscheinlich noch die ein oder anderen Überraschungen zu erleben sein. Herzlichen Dank erstmal an Elisabeth Pongratz, ARD-Hörfunk-Korrespondentin in Rom, die mich sachkundig durch diese Stunde durch Italien begleitet hat. Ja, und wir begeben uns jetzt noch mal Richtung Venedig zu Kommissario Brunetti und seiner Kollegin. Die beiden beobachten, wie ein Kanal ausgebaggert wird. Und da wird doch deutlich mehr gefunden, als man erwarten würde.
Plötzlich sprang der Baggerführer auf, stieg die Sprossen hinunter an Deck und spähte über den Bootsrand. Er schirmte die Augen ab und starrte angestrengt in die dunkle Brühe. Dann stellte er den Motor leiser, winkte den anderen zu sich und zeigte auf die Stelle im Wasser. Was sie sagten, war nicht zu hören, doch die Heftigkeit der Gesten sprach eine deutliche Sprache. »Bitte nicht«, flehte Brunetti innerlich. Laut aussprechen wollte er seinen Gedanken nicht, aus Furcht, sich vor Grifoni lächerlich zu machen, falls der Bagger ihn eines Besseren belehren sollte. In diesem Moment ließ der Baggerführer seine Hebel los, sprang aufs Deck hinunter und spähte erneut über den Bootsrand. Er wechselte einen Blick mit seinem Kollegen, der zurück auf der Riva war, zuckte schließlich die Schultern und kehrte in den Führerstand zurück. Der Motor wurde lauter. Grifoni und Brunetti nahmen Haltung an, tauschten einen kurzen Blick und ließen den Kanal nicht mehr aus den Augen. Man hörte die Kupplung und das Knirschen der Kette. Erst kam der Baggerarm aus dem Wasser, dann die Schaufel an seinem Ende. Brunetti zwang sich, nicht wegzusehen. Grifoni neben ihm war zur Salzsäule erstarrt. Der Eisenkopf schwenkte kurz in die andere Richtung. Als er sich ihnen zuwandte, erkannten sie den schmutzig weißen Leichnam eines Kühlschranks.
Tja, eben immer auch für eine positive Überraschung gut. Das Italien in Donna Leons Romanen und nicht nur da. Das war der Tag auf Weltreise, heute mit Station in Italien. Morgen geht es in die Schweiz und wir verabschieden uns jetzt mit Musik des gestern verstorbenen Filmmusikmagiers Ennio Morricone. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.